Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Markus Dichmann an diesem Samstag. Schönen guten Tag. Und wir besuchen heute ein Klassenzimmer ohne Tische und ohne Stühle. Dafür mit 170 Schülern.
170 and ideally a proper class should be having 50 children.
In dieser Klasse sind 170 Schüler. Idealerweise sollten es nur 50 sein. Wenn wir Tische und Stühle hätten, müssten wir Kinder vom Unterricht fernhalten, weil sie erst recht nicht in den Raum passen würden. Eine Klasse wie diese müsste eigentlich 3 Lehrer haben. Aber weil das Fördergeld nicht reicht, steht hier nur ein Lehrer vor 170 Schülern.
Eine Szene aus einer Schule in Kenia, die exemplarisch dafür stehen soll, was wir heute in der Sendung besprechen wollen. Schulkarrieren zwischen Kapstadt und Kairo. Wie steht es um die schulische Bildung auf dem afrikanischen Kontinent? Eine Frage, die auch auf dem Gipfeltreffen zwischen afrikanischer und europäischer Union diese Woche diskutiert wurde. Und auch diesen Gipfel und seine Ergebnisse in Sachen Bildung wollen wir nochmal unter die Lupe nehmen. Das alles hier im Deutschlandfunk in der nächsten Stunde Campus und Karriere. Klassenzimmer zwischen Kapstadt und Kairo. Wie steht es um die schulische Bildung auf dem afrikanischen Kontinent? Das ist unser Thema heute in Campus und Karriere. Und wir wollen uns das natürlich auch einmal vor Ort anhören. Wir wählen dabei zugegebenermaßen ein Extrembeispiel zu Beginn. Wir gehen nämlich nach Kakuma. Das ist eine Großstadt im Grenzgebiet zwischen dem Südsudan, Uganda und Kenia. Und dass ich von einer Stadt spreche, ist im Grunde schon ein Verweis auf die extreme Situation. Denn der Ort Kakuma, in dem 200.000 Menschen leben, ist tatsächlich ein Flüchtlingslager der Vereinten Nationen, das aber praktisch zu einer Stadt mutiert ist. Wie kann hier Schule gelingen? Unser Reporter Kai Rüßberg hat sich das angeschaut.
Keine Gewalt ist recht, steht draußen an der Schulwand im Lager Kakuma. Drinnen ein Raum mit 40 Quadratmetern Fläche. Es ist eine Grundschulklasse. Die Wände und das Dach sind aus Wellblech, die Fenster aus einem groben Drahtgitter. Alle Schüler sitzen oder knien auf dem Boden. In dem völlig überfüllten Raum gibt es nur eine Tafel und ein Pult für den Lehrer, damit genügend Platz bleibt für die Kinder, erklärt Schulleiterin Maureen Ogutu.
These ones are 170 and ideally a proper class should be having 50 children.
In dieser Klasse sind 170 Schüler. Idealerweise sollten es nur 50 sein. Wenn wir Tische und Stühle hätten, müssten wir Kinder vom Unterricht fernhalten, weil sie erst recht nicht in den Raum passen würden. Eine Klasse wie diese müsste eigentlich 3 Lehrer haben. Aber weil das Fördergeld nicht reicht, steht hier nur ein Lehrer vor 170 Schülern.
It is a very large class for the teacher alone.
Der Unterricht beginnt eine Stunde nach dem Morgengrauen, damit die Schüler und Schülerinnen im Tageslicht zur Schule kommen können. Diese Klasse hat um 12 Uhr Schulschluss.
Das hier ist die Morgenschicht. Noch eine solche Klasse mit mehr als 170 Kindern kommt am Nachmittag.
Der Lutherische Weltbund, Betreiber der Schule, will nun die Ausbildung beschleunigen, damit mehr Schüler teilnehmen können. Doch es fehlt das Geld für die nötigsten Unterrichtsmaterialien. Im Englischunterricht sind heute Singular und Plural dran. Der Lehrer schreibt Beispiele an die Tafel und die Kinder wiederholen im Chor. Anders sei hier kein Unterricht möglich.
10 Schüler teilen sich ein Schulbuch. Wie soll das funktionieren?
Gegenüber auf der anderen Seite des sandigen Schulhofs sind die Klassen der älteren Schüler. Hier gibt es Tische und Stühle. 4 bis 5 Schüler sitzen daran gedrängt auf einer Schulbank.
Will you get it from this table?
Yes.
Is how much?
50.
Im Matheunterricht geht es um die Umrechnung von Maßen, Gewichten und Preisen. An die abgewetzte Tafel schreibt Lehrer Ramadan Salin eine Tabelle mit vielen Zahlen aus dem Lehrbuch ab. Denn es gibt nur genau 5 Lehrbücher für 116 Schüler in der Klasse.
Wenn man alles auf die Tafel geschrieben hat, stellt man fest, dass die Schüler auf der anderen Seite des Raums nichts lesen können und muss alles nochmal auf die andere Tafel schreiben. Das dauert dann 20 Minuten. Da bleibt kaum Zeit für den Unterricht.
Besonders für die älteren Schüler, die vor ihrer Abschlussprüfung stehen, sind das schlechte Lernbedingungen. Zwar gibt es nach der Schule zusätzliche Vorbereitungskurse, an denen können aber die Mädchen nicht teilnehmen. Denn ab 6 Uhr wird es dunkel und dann droht Gefahr, berichtet die 15-jährige Dinjing Ramba.
Wir gehen nachts nicht raus. Die Polizei sagt uns dann, bleibt zu Hause. Eure Familien wissen ja nicht, wo ihr seid.
Im Flüchtlingslager Kakuma gibt es 26 Grundschulen und nur 5 weiterführende Schulen. Es reicht für eine Mindestbildung. Aber insbesondere junge Frauen haben es schwer, einen Bildungsstand zu erreichen, der sie für gute Jobs qualifiziert. Und von den Männern möchten viele gerne das Flüchtlingslager schnell verlassen. Nicht wenige in Richtung Europa.
200.000 Menschen in einem Flüchtlingslager, das zur Stadt wurde. Kai Rüßberg war für uns in Kakuma. Ein extremes Beispiel für die Situation von Schülerinnen und Schülern in Afrika, keine Frage. Ob das allerdings auch stellvertretend für andere Schulen in anderen Staaten ist oder sein kann, das wollen wir heute mit den Gästen in der Sendung diskutieren. Zunächst begrüße ich Rudi Tarneden vom Kinderhilfswerk UNICEF. Denn UNICEF hat eben erst einen groß angelegten Bericht zum Thema veröffentlicht mit dem Titel Generation 2030 Afrika 2.0. Hallo Herr Tarneden.
Hallo.
Ebenfalls mit Zahlen und Beobachtungen dabei ist Alisa Kaps vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, denn sie haben diese Woche erst eine ausführliche Studie über die Bildungssituation speziell in der Sahelzone veröffentlicht. Ich grüße Sie, Frau Kaps.
Hallo.
Dann begrüße ich Veye Tata in der Sendung, geboren in Kamerun, heute Chefredakteurin des Magazins Africa Positive. Und sie kann uns natürlich auch ihre ganz eigene Bildungsbiografie erzählen. Hallo, Frau Tata. Und außerdem in der Sendung mein Kollege Oliver Ramme, langjähriger Afrika-Reporter, der sich schon für diverse Recherchen durch den Kontinent geschlagen hat. Hallo Herr Ramme.
Hallo.
Womit fangen wir an? Vielleicht zunächst an Sie, Frau Tata, die Frage, ob Sie vielleicht für uns sich nochmal an Ihre eigene Schulzeit in Kamerun erinnern können oder würden. Weil erinnert Sie das, was Sie da eben aus Kakuma gehört haben, vielleicht auch an die eigene Schulzeit?
Kamerun ist schon in dem Fall im Vergleich zu Uganda oder Südsudan, Kamerun ist schon sehr fortgeschritten im Bereich Bildung. Mhm. Aber trotzdem, es bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich auch nicht einige Probleme haben. Aber es ist so, dass wir haben andere Probleme im Bereich Bildung. Die Inhalte, die bei uns vermittelt werden, die führen nicht dazu, dass die Jugendlichen danach selbstständig Arbeit schaffen können, ja, dass sie sich selber beschäftigen können. Ja, die werden an die Unis, kriegt man Fächer wie Literatur, Geschichte und dann macht man ein Zertifikat damit oder ein Diplom. Aber danach kann man sich selber nicht eine Firma gründen. Ja? Mhm. Und das ist für mich das Problem. Ja? Wir müssen zum Beispiel bei uns in Kamerun, müssen wir inhaltlich unsere Curriculum so umändern, ja, dass die Curriculum eigentlich auch zu die Bedarf des Landes angepasst werden, ja, und auch zu die Umwelt und zu die Menschen, die Kulturen. Aber das ist alles immer noch so durcheinander, weil das ist noch mit die europäische Kolonialbildung und noch ein bisschen hier, ein bisschen da Kosmetik, und man muss eigentlich grundsätzlich die Bildungspolitik in unsere Länder ändern.
Bevor wir uns daran machen, Frau Tata, Sie haben es ja geschafft, heute studierte Informatikerin zu sein. Das ist ja der Beruf, den Sie sozusagen hauptsächlich ausüben, neben der Arbeit als Chefredakteurin. Wie ging das denn für Sie weiter, dass Sie heute als Informatikerin arbeiten können?
Ich sag mal so, in Kamerun habe ich schon vorhin gesagt, dass wir ein bisschen Glück haben, dass Kamerun schon sehr fortgeschritten sind. Wir waren schon in Klassen höchstens 30 Schüler in die Grundschule.
Mhm. Und das danach, ist ja beinahe wie in Deutschland eigentlich.
Das ist genauso wie in Deutschland. Und danach war ich in einem katholischen Internat, weil eben meine Eltern Mittelklasse sind und wir können uns das in dem Fall ein bisschen leisten. War nicht so teuer wie hier, wie man Internat hört. Bei uns sind Internate nicht so teuer. Mhm. Ja, und da habe ich wirklich eine sehr gute Bildung gehabt, dass ich direkt nach Deutschland kam und direkt angefangen zu studieren. Na, das wird ja, die Bildungsniveau in Kamerun eigentlich ist schon sehr hoch. Aber wie gesagt, inhaltlich ist das Problem, aber die Bildungsniveau ist schon sehr hoch.
Herr Ramme, wenn Sie an Ihre Recherchen in Afrika denken, wie viele Kinder haben realistisch die Möglichkeit, so einen Weg wie Frau Tata einzuschlagen?
Ich finde nicht so viele. Also toll, dass Frau Tata das geschafft hat. Als sie diese Reportage gerade spielten, habe ich mich so gefragt, habe ich sowas auch mal erlebt? So viele Leute in einer Klasse? Und dann ja, tatsächlich, das habe ich mal in Sierra Leone gesehen. Da war es allerdings so, dass da drei Lehrer rumsprangen in einem riesigen Saal und die haben versucht, da zu unterrichten. Man hat die nicht verstanden, auch akustisch nicht, weil irgendwelche Ventilatoren an der Decke da rumbliesen und so weiter. Also wenn wir das Thema Bildung aufmachen und Afrika, dann haben wir ein extrem diversifiziertes Bild. Wir haben ja ganz unterschiedliche Staaten. Frau Tatta hat Kamerun angesprochen, mag fortschrittlicher sein. Dann gehen Sie einfach mal ins Nachbarland, da sieht schon wieder ganz anders aus und so weiter. Also das Bild zu vereinheitlichen ist ganz schwer, denn dieser Kontinent ist einfach auch sehr groß, er ist unterschiedlich. Was man vielleicht auch grundsätzlich sagen kann, ist, die Schulsituation auf dem Land ist ganz anders als in den urbanen Zentren.
Mhm. Das ist auch wichtig, ja.
Ich kenne diese Beschreibungen, dass ein Kind früher morgen aufstehen muss, mit leerem Magen läuft es dann 3 oder 2 Stunden durch den Busch, kommt dann ausgehungert an der Schule an, trifft dann dort auf eine volle Klasse. Wenn es überhaupt eine Schule gibt, vielleicht sind das nur ein paar Pfosten mit ein bisschen Schatten oben drüber, kann auch passieren, die Kinder sitzen auf dem Boden, haben nichts zu schreiben dabei oder das kann man sich nicht leisten. Wir haben auch noch nicht gesprochen über Lehrerqualitäten. Das ist auch ein ganz entscheidendes Thema.
Werden wir dann noch tun, ja.
Genau, und dann werden wir, dann haben wir den Rückweg noch von diesem Kind und eigentlich sollten diese Kinder gar nicht in die Schule gehen, weil sie ja viel wichtiger wären auf dem Hof, beim Hacken des Feldes und so weiter und so weiter. Diese Situation haben sie auf dem Land, in vielen afrikanischen Staaten. Dann haben sie andere Situationen in den Großstädten. Dort haben sie fantastische Schulen teilweise mit wunderbaren Einrichtungen, aber dann kommt natürlich wieder der Aspekt des Geldes hier mit hinein. Sie haben aber auch in den Städten Schichtbetriebe in normalen Public Schools sozusagen, wo am Morgen, am Mittag, am Abend unterrichtet wird, immer wieder mit unterschiedlichen Lehrern, keine Kontinuität da. Auch hier wieder riesig große, volle Säle, wo man eben sich auch fragt, was kann hier vermittelt werden, auch von Lehrern, die wiederum nicht unbedingt darauf, die das nicht unbedingt gelernt haben als Pädagogen und so weiter. Also ja, es gibt wunderbare Beispiele. Es gibt viel Schwieriges und ganz viel wirklich Sachen, wo man sich an den Kopf fasst, beziehungsweise wo man eben viel Bauchschmerzen auch bekommt bei.
Versuchen wir uns noch mal einen genaueren Überblick zu verschaffen, vielleicht mit Ihnen, Frau Kapp. Sie haben ja, wie erwähnt, mit Ihrem Institut eine Studie zur Schulsituation in der Sahelzone vorgelegt, finanziert durch das Auswärtige Amt. Fangen wir doch mal so an, in diesen auch vielen verschiedenen Staaten, die zur Sahelzone gehören, wie viele Kinder können dort eigentlich zur Schule gehen?
Also in den Sahelländern, die wir uns angeschaut haben, da gehören zum Beispiel dazu Burkina Faso, Mali, Senegal oder auch Tschad. Und da ist es im Schnitt so, dass in vielen dieser Länder, obwohl es auch da schon viele Fortschritte gegeben hat, immer noch etwa ein Drittel der Kinder im Grundschulalter überhaupt nicht eingeschult werden. Also das ist immer noch sehr bedenklich. Und also der Bildungszugang ist in den Ländern immer noch ein großes Problem. Nicht in allen. Das ist natürlich, wie eben auch schon angesprochen wurden, auch hier sehr unterschiedlich, je nach Land und auch nach Region oder eben auch anderen Faktoren. Aber insgesamt ist die Situation in den Sahelländern im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten noch sehr schlecht.
Wir reden ja, haben Sie auch schon gesagt, Frau Kapps, da wirklich von einer großen Spannbreite zwischen dem Senegal zum Beispiel, der als relativ stabil gilt, und dann zum Beispiel der Norden Nigerias, wo uns etwa erst vor einer Stunde die Nachricht erreicht hat, dass es erneut einen Selbstmordanschlag durch Boko Haram mit 12 Toten oder sogar mehr zu beklagen gibt. Welcher Staat in der Sahelzone ist denn aus Ihrer Sicht besonders alarmierend?
Das ist, ja, ich würde sagen, wir haben uns in unserer Studie auch noch Nigeria angeschaut, was jetzt nicht direkt in der Sahelzone liegt, sondern nur der Norden, wie Sie gerade angesprochen haben. Aber Nigeria ist da schon das alarmierendste Beispiel, eben wegen dieser politischen Instabilität. Wir sind in unserer Studie zu dem Schluss gekommen, dass ungefähr jedes 10. Kind weltweit, das heute nicht zur Schule gehen kann, in Nigeria lebt. Und das ist schon sehr alarmierend.
Wahnsinn.
Also da trägt natürlich die politische Instabilität und auch die Konflikte mit Boko Haram extrem dazu bei.
Können Sie vielleicht auch ein Positivbeispiel nennen? Macht es einer der Staaten in der Sahelzone deutlich besser?
Ja, Sie haben ein Positivbeispiel gerade schon angesprochen. Der Senegal zum Beispiel steht in den Bildungswerten im Vergleich zu den anderen schon deutlich besser da. Besonders was die Bildung von Mädchen angeht, wo in vielen Ländern wie zum Beispiel Mauretanien oder auch Niger werden Mädchen immer noch beim Bildungszugang sehr benachteiligt. In Senegal ist es zum Beispiel nicht so. Da werden mittlerweile schon mehr Mädchen eingeschult als Jungen, weil sie gezielt gefördert werden. Und das ist auch positiv zu sehen. Aber wie gesagt, der Senegal ist, wie Sie gerade selber angesprochen haben, eben auch relativ stabil und da ist es sicherlich einfacher, auch den Bildungszugang für mehr Menschen zu gewähren.
Mhm. Herr Taneden, UNICEF hat ebenfalls, wie erwähnt, eine Studie, einen Bericht zur Lage in Afrika veröffentlicht. Da ist es zu erheblichem Teil auch mit einer demografischen Analyse verbunden gewesen. Vielleicht können Sie uns mal sagen, wie sich Afrika in den nächsten Jahren so entwickeln wird, gerade da im Bereich der Kinder und Jugendlichen.
Also, um gleich mit was Positivem anzufangen, das Faszinierendste finde ich, dass die Kinder in Afrika alle gerne lernen wollen. Ich habe das immer wieder erlebt, also wenn man auch unter schwierigsten Bedingungen mit Kindern redet, die wollen alle lernen, die wollen alle einen Beruf haben. Man kann sagen, die Kinder in Deutschland haben es oft so die Einstellung, ja, ich muss in die Schule. In Afrika wollen sie oder sie dürfen. Und es hat in den vergangenen Jahren da auch Fortschritte gegeben, aber eben, wie das hier jetzt auch schon mehrfach angeklungen ist, mit riesigen Unterschieden und auch Defiziten im Hintergrund. Das Besondere an dem Kontinent ist, dass er ja wahnsinnig jung ist. Wir haben damit zu tun, dass wir eine immer ältere Bevölkerung haben. In Afrika sind jetzt schon 47% der Menschen unter 18 Jahre. Und die Untersuchung von UNICEF hat ergeben, dass alleine in den nächsten 12 Jahren zusätzlich 170 Millionen Kinder hinzukommen werden. Also diese Gruppe, die durch den Bildungsbereich geschleust werden muss und die etwas lernen muss, die vorbereitet werden muss auf das 21. Jahrhundert, in dem wir ja schon mittendrin stecken, die wird immer größer. Und die bestehenden Strukturen, ausgebildete Lehrer, Schulen, Curricula, es ist vorhin angesprochen, ganz wichtiger Punkt, die technische Ausstattung von Schulen ist weiter so schlecht und die Kluft zwischen denen, die in die Schule können und da auch wirklich was Sinnvolles lernen und denen, die zurückbleiben, die wird leider immer größer.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, sind die Staaten darauf vorbereitet, was Infrastruktur und Bildungsmaßnahmen angeht, diese 170 Millionen Kinder in die Schule schicken zu können?
Also wir sind ja gewohnt, auf Afrika grundsätzlich aus der Perspektive zu schauen, das ist ein Opfer, ein Problem, eine Katastrophe. Die UNICEF-Kollegen, die diese Untersuchung angefertigt haben, sprechen auch von einer demografischen Chance, die zu nutzen ist, also als Herausforderung. Denn eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung entsetzt ja auch Produktivkräfte frei. Das hat man in Asien beispielsweise in den 50er, 60er Jahren gesehen. Wenn es gelingt, möglichst viele dieser Kinder zu Schulen vorzubereiten, dann ist das auch ein Faktor, der für die wirtschaftliche Entwicklung einfach positiv ist.
Das ist der positive Blick. Herr Ramme, Sie vielleicht mit einem negativen Blick, sind die Staaten Afrikas dafür vorbereitet?
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht derjenige, der hier das Negative hineinbringen muss. Der Punkt ist natürlich, müssen wir sehen, dass wir die Problematik jetzt schon haben. Und wenn wir künftig noch mehr Schüler haben, wird die Problematik wahrscheinlich stärker werden. Das ist eine logische Folgerung. Und man sich natürlich Gedanken machen muss, wie kann sowas aufgefangen werden. Ich bin immer wieder sehr auch bei den Lehrern, also frage mich, wie ist der Standard jetzt und wie kann der gehoben werden? Und das ist ja schwierig, weil ich einen Lehrer nicht innerhalb von 3 Monaten mal eben ausbilden kann. Mhm. Das wird aber auch getan. Also ich kann das Beispiel zum Beispiel Mosambik hier anführen. Da gab es die Regelung, man macht einen Schulabschluss. Naja, das muss jetzt nicht Abitur sein. Danach geht man auf eine Art Lehrerakademie. Das wurde runtergekürzt von, ich glaube, 3 auf 1 Jahr. So hat man also
die Ausbildung an der Akademie.
Die Ausbildung an der Akademie. Mhm. Und so ist dann dieser ehemalige Schüler oder Schülerin zurückgekehrt an seine Schule und war dann nicht mehr der Schüler, sondern war Lehrer. Und natürlich mit einem ganz geringen mehr Niveau als das, was die Schüler haben. Ja, und da entsteht kein Sogeffekt. Und natürlich kann der Staat dann sagen, wir haben ganz viele Lehrer produziert, aber die Qualität der Lehrer ist natürlich dann auch sehr fragwürdig. Ich muss gestehen, ich habe keine Lösung. Wie kann man jetzt auf der einen Seite dieser Geburtenwelle sozusagen Herr werden durch gute Schule und vor allen Dingen auch durch gute Lehrer? Wie kann sowas so schnell produziert werden oder umgestellt werden? Generell ist aber mein Eindruck, da können Sie rumfahren, in welchem Staat Sie wollen, in Afrika, da wird jeder sagen, jeder Staatspräsident, auch Diktator wird Ihnen sagen, Bildung ist ganz wichtig. Das schlägt sich im Prinzip eigentlich auch nieder auf die Budgets, also wenn Sie sich die Staatshaushalte anschauen. Ein großes Stück Kuchen ist oft Bildung, aber es kommt leider sehr wenig an. Und ich habe ja da hier zum Hintergrund schon ein Lachen gehört. Ich glaube, es war das von der Frau Tata. Deswegen würde ich gerne an Sie weitergeben, weil es ist ja eigentlich auch Ihre Sache, Sie als Afrikanerin, Sie können es ja viel besser beurteilen als wir, die wir ja immer so einen Helikopterblick auf den Kontinent haben.
An Frau Tata hätte ich jetzt auch das Wort weitergegeben, weil ich gerne noch zweimal jetzt auch das Wort positiv in den Mund nehmen möchte. Frau Tata, Sie wollen ja mit Ihrem Magazin Africa Positive eben einen etwas positiveren Blick auch mal auf den Kontinent werfen. Gibt es denn positive Entwicklungen in Sachen Schule und Bildung, die Sie für Afrika benennen können?
Es gibt schon eigentlich eine Vielzahl an positiven Entwicklungen, weil wenn wir eigentlich Länder gucken, die heutzutage jugendliche Absolventen haben, die in die IT-Branche oder in die Technologie Apps entwickeln oder verschiedene Sachen machen, das zeigt, es läuft, aber es ist sehr langsam.
Ja. Das sind ja auch ganz kleine Unternehmen.
Das ist sehr klein.
Das sind ganz wenig personalintensiv. Ne? Sie bauen ja keine Fabrik damit.
Ja gut, aber man...
Aber ist gut,
aber das zeigt, wenn man eine Vision hat und wenn man Investitionen in die richtige Richtung macht und vielleicht eine Basis, eine richtige, vernünftige, strukturelle Basis anlegt, können Jugendliche sich sehr, sehr schnell entwickeln, ja, wenn die Ressourcen vorhanden haben. Aber für mich, ich denke, das Problem mit der Bildung ist nicht nur eingeschränkt auf Bildung, das Problem ist überall, im Gesundheitssektor, überall. Weil ich denke mal, viele von diesen Regierungen, die haben keine vernünftige Vision. Ja? Oder sogar wenn die Vision haben, die nehmen auch nicht die Menschen, die auch die Kapazität oder das Wissen haben, das auch umzusetzen. Weil viel ist zu politisch, ja, viel ist zu ethnisiert. Ja, dann nimmt man seinen Bruder und tut man als Minister für Bildung, der vielleicht nichts mit Bildung zu tun haben. Und das sind für mich Probleme, wo ich sag mal, die Afrikaner müssen endlich wach werden und Verantwortung für ihre Aufgaben nehmen.
Sie haben auch vorhin gelacht, Frau Tata, als es um den Haushalt, also den Staatshaushalt ging und den Anteil, der in Bildung fließt.
Ja, klar. Ich meine, das steht auf Papier. So viel Geld geht auf Bildung. Aber dann steckt der Minister das in seine Tasche, die Delegé steckt das in seine Tasche und am Ende gibt es eine Schule auf Papier, ne, ohne Bänke, ja, ohne Dach. Das geht einfach nicht. Weil für mich, es ist ein strukturelles Problem und das Problem geht überall. Ja. Wenn die afrikanischen Länder nicht endlich mal aufhören, ja, immer Lösungen von draußen zu holen und endlich tackerless sitzen und sagen, die wissen, was zu tun ist, aber die tun es nicht. Und das ist genau, was mich ärgert. Weil die wissen genau, was zu tun ist. Ja? Und warum müssen wir immer unsere Schulprobleme outsourcen? Ja? Dass zum Beispiel die evangelische Kirche das macht, katholische Kirche oder irgendeine NGO. Was machen wir selber? Ja? Und wir können das auch. Nur die geben nicht die Chance an die Leute, die das richtig umsetzen können.
Die Frage nach Lösungen und auch Verantwortlichkeiten, die wir jetzt auch ganz wichtigerweise gestellt haben, die diskutieren wir gleich auch noch in der zweiten Hälfte der Sendung. Ich möchte vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen mit Ihnen, Frau Kaps, nochmal mit einem Blick auch auf die Bevölkerungsentwicklung. Vielleicht können Sie auch, wenn es weh tut, für uns mal eine Art Worst-Case-Szenario zeichnen. Was geschieht eigentlich, wenn Afrikas Jugend in Sachen Bildung vernachlässigt wird?
Ja, also die Bildung ist ein ganz entscheidender Faktor für das Bevölkerungsentwicklung. Also für die Bevölkerungsentwicklung. Ganz einfach, weil beispielsweise, wenn Frauen länger zur Schule gehen, dann heißt es natürlich, oder beziehungsweise mit dem Bildungsstand normalerweise sinkt die Kindersterblichkeit und dann langfristig auch die Zahl der Kinder. Aber in den Sahelländern beispielsweise ist es momentan so, dass die Länder gefangen sind in einem regelrechten Teufelskreislauf aus schlechten Bildungswerten, schlechten Gesundheitswerten. Die Wirtschaft funktioniert nicht so richtig und ist nicht diversifiziert. Und das bedeutet langfristig natürlich auch eine gewisse Instabilität. Und das sorgt auch dafür, dass die Kinderzahlen hoch bleiben, weil Kinder natürlich auch in diesen Gesellschaften eine gewisse Altersvorsorge sind. Und wenn die Kindersterblichkeit noch hoch ist, im Tschad ist sie zum Beispiel, Tschad hat die höchste Kindersterblichkeit heute noch weltweit, dann bekommen die Menschen auch viele Kinder weiterhin. Und die müssen natürlich auch versorgt werden. Also das Worst-Case-Szenario ist, das wir in unserer Studie dargestellt haben, dass sozusagen, wenn die Bildungswerte auf dem heutigen Niveau bleiben, also im Sahel sind das so etwa Einschulungsraten von ja, irgendwo zwischen 60 und 80%, dann bedeutet das, dass die Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts noch dramatisch wachsen wird. In Niger dürfte sie sich wahrscheinlich verfünffachen. Und insgesamt hätten wir dann in diesen 7 Ländern, die wir uns angeschaut haben, bis zum Ende des Jahrhunderts eine Bevölkerung von ungefähr 1,3 Milliarden Menschen. Das ist so viel wie Gesamt-Subsahara-Afrika, Gesamt-Afrika sogar heute hat. Mhm. Also das ist dann schon... Das sind sehr viele Menschen und dann lässt sich die Frage stellen, wären die dann noch zu versorgen?
Mhm. Frau Tata sprach auch gerade davon, dass an vielen Stellen private Gruppen, kirchliche Gruppen und so weiter ja auch in den Bildungssektor vordringen, eben weil es keine staatliche Versorgung gibt. Und Frau Kaps, an einer Stelle beschreiben Sie in Ihrer Studie auch, dass sich in manchen Staaten der Sahelzone parallele Bildungssysteme entwickelt haben. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz beschreiben, was damit gemeint ist.
Damit ist erstmal gemeint, dass neben den öffentlichen staatlichen Schulen auch noch traditionelle Strukturen existieren. Also in den Saarländern sind das häufig sogenannte Koranschulen, die einfach traditionell schon, die es dort schon lange gibt und die den Kindern vor allen Dingen moralische Werte und religiöse Sachen näher bringen. Genau, das ist das, was wir als paralleles Bildungssystem dort beschrieben haben, ganz einfach, weil die Curricula dort ganz anders sind und die Kinder vielleicht auch nicht unbedingt dort lesen und schreiben lernen. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen immer die Spannung zwischen dem öffentlichen System und dem traditionellen parallelen System, weil Eltern ist es auch wichtig, dass ihre Kinder eben auch Religionsunterricht haben und auch moralische Werte lernen. Und das macht vielleicht die Koranschule für einige attraktiver als die öffentliche Schule, die an die säkulare Bildung in Frankreich angelehnt ist. Und dementsprechend gibt es da einfach Spannungen, sage ich jetzt einfach mal, zwischen diesen beiden Systemen. Ganz einfach, weil die Staaten natürlich eigentlich auch wollen, dass die Kinder die öffentlichen Schulen besuchen, wo auch die normalen Curricula eben gelehrt werden.
Frau Tata, ich habe Sie im Hintergrund praktisch nicken hören. Das heißt, Sie kennen diese Schulen auch.
Ja, ich meine, in Kamerun haben wir im Norden vom Kamerun haben wir auch sehr viele Muslime, ja, und man weiß auch, dass in diesem Bereich die Einschulung von den Kindern auch sehr, sehr niedrig ist. Das hat auch was mit ihrem Religion zu tun, ja. Deswegen kenne ich das auch ein bisschen auch so.
Schulkarrieren zwischen Kapstadt und Kairo sind unser Thema heute in Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk. Gleich diskutieren wir weiter. Schulen und Bildung in Afrika. Es gibt Licht, aber es gibt auch viel Schatten. Was man also besser machen kann, wollen wir jetzt in Campus und Karriere diskutieren. Und genau die gleiche Frage wurde diese Woche auch in Abidjan in der Elfenbeinküste diskutiert. Großer Gipfel von Afrikanischer und Europäischer Union. 28 europäische Staaten, 55 afrikanische Staaten gemeinsam an einem Tisch. Also sehr viele, sehr verschiedene Interessen, die da zusammengekommen sind. Und es wurde eben auch über die Jugend diskutiert. Wer dabei aber nicht gefragt wurde, das waren genau die, um die es geht, die Jugend nämlich selbst. So meint es zumindest unser Korrespondent Sebastian Schöbel beobachtet zu haben.
Soko Süleyman, Student an der Universität in Abidjan, ist eigentlich der perfekte Migrant für Deutschland. Mit Mitte 20 im besten Alter, sehr gebildet und arbeitswillig. Er spricht sogar schon Deutsch.
Die deutsche Sprache einfach, weil seit wir im Gymnasium waren, haben wir durch die Beziehungen mit dem Deutschclub diese Sprache einfach kennengelernt und sind wir einfach in diese Sprache verliebt.
Seine Heimatstadt, Bouaké in der Elfenbeinküste, hat eine Partnerschaft mit Reutlingen in Baden-Württemberg. Soko war während seiner Schulzeit für einige Wochen dort und hat Land und Leute kennen und schätzen gelernt. Junge Menschen wie Soko Süleyman sind die Zukunft Afrikas. Doch diese Jugend, immerhin 60% der gesamten Bevölkerung des Kontinents, glaubt den Politikern nicht, die sie beim Gipfel vertreten. Gaspar Adorik zum Beispiel aus Abidjan ist selber schon Richtung Europa geflohen. Er kam aber nur bis Marokko. Für die Rückkehr in die Elfenbeinküste bekam er 600 Euro Starthilfe aus EU-Mitteln, um sich ein kleines Geschäft aufzubauen. Die afrikanischen Regierungschefs müssen einfach ihre Politik ändern. Wir brauchen Jobs. Gäbe es die hier, dann würden wir auch nicht gehen. Sein Landsmann, Romeo Du, 37 Jahre alt und Chocolatier von Beruf, ist pessimistisch. Dass der Gipfel in Abidjan einen Durchbruch bringt, gerade für junge Menschen, daran glaubt er nicht.
Bon, pour être franc.
Ganz ehrlich, da gibt es so viel Heuchelei, gerade wenn es um Investitionen in die Jugend geht. Sehr traurig ist das.
C'est triste, malheureusement. Voilà.
Romeos Haltung ist nicht unbegründet. Ausgerechnet beim großen Jugendgipfel wollten einige afrikanische Regierungschefs die Jugend nämlich gar nicht dabei haben. Eine geplante Präsentation von Forderungen und Wünschen, vorbereitet von Jugendorganisationen aus Afrika und Europa, sollte von der Agenda gestrichen werden. Erst durch das diplomatische Geschick der EU wurde der Eklat abgewendet. Die Jugendvertreter werden nun im Plenum der Regierungschefs angehört. Bessere Ausbildung ist ein großes Thema auf dem Gipfel. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel schlug in Abidjan bereits vor, jährlich mehrere hunderttausend Berufsschüler aus Afrika nach Europa zur Ausbildung zu holen, für eine begrenzte Zeit von 3 bis 4 Jahren. Doch ausgerechnet der Afrika-Experte der Bundeskanzlerin, Günter Noke, gibt Gabriels Idee keine Chance.
Sie scheitert daran, dass die Erfahrung, dass all diese Menschen auch nach 3 oder 4 Jahren zurückkehren, bisher nicht erfüllt wurde. Wir brauchen eine Verlässlichkeit auf der afrikanischen Seite, dass, wenn wir etwas vereinbaren, man sich auch dran hält.
Nur wer seine Bürger, die kein Asyl in Europa bekommen haben, zurücknimmt, der kann mit Hilfe Europas rechnen. Soko Süleyman aus Abidjan wird man übrigens auf keinem Schlauchboot auf dem Mittelmeer sehen.
Ich möchte einfach hier leben, weil Afrika braucht einfach uns als Jugendliche, als gebildete Jugendliche.
Seine Zukunft steht schon fest. Politiker will er werden, um die zu ersetzen, die jetzt für ihn beim Gipfel sprechen.
Ich glaube an mich, ich glaube an Afrika und ich glaube in der Zukunft, ich als ein Akteur kann ich etwas einfach verändern.
Ziemlich viel Vertrauen in sich selbst, wenig Vertrauen in die politischen Entscheider, zumindest bei diesem jungen Mann, Soko Süleyman, den wir hier in Campus und Karriere eben kennengelernt haben. Das wollen wir jetzt auch nochmal mit unseren Gästen in der Runde besprechen, diesen Gipfel in Abidjan. Herr Taneden, aus Sicht von UNICEF, der Kinderhilfsorganisation weltweit schlechthin, muss man ja im Grunde sagen. Was sagt man eigentlich zu diesem Gipfel?
Ein Punkt ist, dass die Europäer sich dann für Afrika besonders interessieren, wenn die Probleme Afrikas bei uns auf der Tür stehen oder vor der Tür stehen. Und das ist, zeigt schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass eigentlich zu wenig geguckt wird, was in Afrika selbst geschehen kann und dass es auch sehr lange gedauert hat, überhaupt zu verstehen, dass man die extremen Gegensätze und die Unterentwicklung in weiten Teilen Afrikas nicht einfach so laufen lassen kann. Es gibt zwar Entwicklungshilfe schon seit vielen Jahren, aber es ist nicht gelungen, wirklich diese massiven Gegensätze zu reduzieren. Und die Probleme, die das bringt, die stehen heute vor der Tür. Ich glaube, dass das, worüber wir jetzt hier sprechen, Bildung schon ein ganz wichtiger Schlüssel ist und dass auch zum Beispiel gerade die Idee, die berufliche Bildung in Afrika zu fördern und zu stärken, auch Investitionen dort zu fördern, im Grunde genommen eigene Kräfte auch zu unterstützen, dass das ein richtiger Weg ist. Aber zu glauben, dass dieses hohe Wort Fluchtursachen bekämpfen sich sozusagen in einem Gipfel in irgendeiner Weise verwirklichen lassen könnte, das halte ich für eine Illusion.
Zumal dieser Gipfel ja zumindest von europäischer Seite ganz schwach besucht war. Es wären nur Macron und Merkel da, nur einen Tag allerdings bei dem zweitägigen Gipfel. Der Rest der EU ist ja gar nicht angekommen mit der Spitzenmannschaft. Das zeigt ja auch, wie... ja, welches Verhältnis man hat. Ich glaube, Spiegel Online titelte für mich völlig zutreffend: Ich will hier schnell weg, Kontinent. Ja, das ist so die Haltung, glaube ich, ja. Das ist ein Riesenproblem. Weil, ja, wie Sie haben erwähnt, wir haben ja schon 50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit da hinter uns. Milliarden sind da reingeflossen und klar klagen jetzt hier die Bürger, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Und hops, jetzt kommen ja sogar noch Flüchtlinge an und so weiter. Also es ist ein Riesenproblem, was da offenbar in Afrika herrscht und keiner weiß es eigentlich so richtig, wie er es anpacken soll, inklusive die Regierungen da vor Ort. Und so wurschtelt halt jeder irgendwie weiter.
Dann noch der Blick auf die afrikanischen Regierungen, ja. Herr Ramme. Soko Süleyman gerade im Beitrag sagt, er bezweifelt, dass seine Regierung eigentlich sein Bildungswohl am Herzen liegt.
Ich kann dem Süleyman nur zustimmen und sagen, ja, wir machen mal einen weiten Sprung nach Simbabwe. Wir haben mal, vor 2 Wochen haben wir da diesen Regimewechsel gehabt. Mugabe ist weg und wer ist jetzt da? Es ist ein Vize, ist jetzt da in Amt und Würden und der stellt das Ministerkabinett auf mit lauter Soldaten, also mit Machthabern, die diesen Quasi-Putsch da erzeugt haben. Was passiert jetzt da in Harare? Jetzt werden erstmal die Fälle neu verteilt. Ja, der ist ja da, also der neue Präsident ist ja da hingeraten. aufgrund von Hilfe von anderen. Und die erwarten jetzt eine Gegenleistung. Jetzt müssen die versorgt werden. Also es ist ja immer ein Teile- und Herrschesystem. Und man ist da so sehr mit sich selber beschäftigt, zu schauen, hat jetzt wirklich jeder, der mir geholfen hat, seinen Teil bekommen? Mein Clan, meine Familie, mein Stamm und so weiter. Sind
das
die alle gut versorgt worden?
Das ist ja auch das, was Frau Tata beschrieben
hat. Genau, richtig. Und hier wird so viel Zeit und Geld verschwendet, dass eigentlich die andere Bevölkerung, die anderen 80-90%, eigentlich hinten runterfallen. Und jetzt ist ja die Frage, was können denn diese 80-90% tun? Ich habe, für mich war eigentlich klar, bei diesem, ich bleib noch mal kurz in Simbabwe, die haben diesen Machtwechsel geschenkt bekommen, die Leute. Jetzt müssen sie aber für meinen Begriff streng dran sein und schauen, dass die neue Regierung in ihrem Sinne handelt. Und nicht sich zurückziehen wieder in die Häuser und sagen, ja wunderbar, jetzt haben wir einen Machtwechsel und es wird alles gut. Das wird nicht so sein. Und so gilt das in vielen anderen afrikanischen Staaten. Ich erlebe da eine große Bequemlichkeit auch immer zu sagen, naja, wir haben ja eine Regierung und die ist irgendwie gewählt und die werden das schon für uns machen. Und das ist einfach ein Trugschluss.
Ich glaube nicht, dass das eine Bequemlichkeit ist. Es ist eine Mentalitätssache. Ja, und das ist für mich einige Grundprobleme vieler afrikanischer Gesellschaften. Ich sage nicht alle, aber vielen. Warum ist das so? Wenn in einer Gesellschaft das Gefühl für Gerechtigkeit, ja, oder Empathie oder die Verantwortung für das Gemeinwohl nicht so richtig hochgestellt wird oder nicht so als Moralwerte geschätzt werden, dann läuft viel Schiefes in einer Gesellschaft. Und in sehr vielen afrikanischen Ländern, wie sie schon auch sehr gut dargestellt hat, ja, diese Ethnizität, diese Vielfalt an Ethnizität, das macht viel kaputt. Und warum ist das so? Weil man denkt nur in seinen kleinen Kopf, ja, erstmal meine Familie, danach meine Ethnie und alle anderen sind mir egal. Das darf nicht sein. Und für mich, das ist ein grundlegendes Problem in vielen afrikanischen Ländern. Wir müssen anfangen, für das Allgemeinheit zu denken, zu handeln für alle. Auch Gerechtigkeit ist sehr wichtig, dass man sagt, wenn die Ressourcen des Landes da sind, die sind nicht nur für eine bestimmte Ethnie, nur weil der Präsident von da kommt oder der Minister von da kommt, die müssen gleich an alle Ethnien in diesem Land. Es muss eine inklusive Nation geben und es fehlt in vielen afrikanischen Ländern.
Weil es viel Misstrauen auch da ist, ne? Genau, weil ja auch in der Geschichte wahnsinnig viel, es gab natürlich auch viel, auch von den Kolonialherren wurde wahnsinnig viel gespalten. Auch,
ja, aber das
und,
ist doch genau,
ne,
das Problem. Ja,
ist denn aber an der Stelle Bildung, ist denn hier Bildung der Schlüssel, um genau das Problem
zu lösen? Ja,
Bildung ist wichtig, aber welche Inhalte vermitteln Sie? Das ist für mich das Problem. Klar. Weil heute, die Bildung heute, die Leute lernen viel, wie man in Deutschland lebt, wie man in Großbritannien, in Frankreich, aber die lernen nicht, wie man in Kamerun in ein Dorf lebt oder wie man in Nigeria lebt. Das heißt, die Afrikaner werden immer mit externen Informationen von Europa, von Amerika im Kopf aber nicht ihre eigene Geschichte, ihre eigene Identität. Und das ist für mich einfach das Problem. Wir müssen endlich mal unser Curriculum ganz rumkrempeln. Ja, genauso die politische Struktur muss ganz umgekrempelt werden und wir müssen von neu anfangen. Weil bis jetzt alle Lösungen sind nur Kosmetik. Egal, Entwicklungshilfe oder alle diese Gipfel, das ist für mich nur Kosmetik, weil das wird nicht greifen. Die Strukturen vor Ort, die sind da, die fordern Korruption, die fordern alle schlechte Sachen, was man sich nur vorstellen kann. Deswegen muss man von vorne anfangen. Aber keiner hat Geduld dazu.
Nee, das ist schwierig, ja.
Wie macht man das denn aber, Frau Tata?
Ja, meiner Meinung nach, man muss, mein Vorschlag zum Beispiel, was wir jetzt in Kamerun versuchen jetzt zu machen, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was in Kamerun zurzeit stattfindet, ein Teil des Kamerun, 20% der Bevölkerung, seit einem Jahr streiken die. Ja, es gibt Geisterstaaten, die Kinder gehen nicht zur Schule, die Englisch sei von Kamerun. Und warum? Weil das Land funktioniert nicht. Und wir wollen, dass man, dass die Akteure, die wichtigen Akteure auf dem Tisch sitzen und entscheiden, wie soll unser Land regiert werden? Wie soll das Land funktionieren? Und solange die Bevölkerung diese Entscheidung nicht treffen und die Entscheidung kommen nur von Frankreich mit den Eliten zusammen, das wird auch nicht funktionieren. Die Bevölkerung muss zusammensitzen und entscheiden, wie die zusammenleben wollen und wie die ihre Länder regieren wollen.
Ich glaube, dass da sehr wichtig ist, dass die junge Generation eine Stimme braucht. Und die Frage ist, wo bekommt sie? Also von UNICEF gibt es zum Beispiel ein Projekt in Uganda, das nennt sich U-Report, wo die jetzt versuchen, im Grunde genommen junge Menschen über SMS-Technologien, jeder hat ja praktisch ein Handy, zu befragen zu bestimmten Themen, die denen wichtig sind. Das sind im Grunde genommen erste Versuche, Ansatzpunkte, um Willens-Meinungsbildung auch bei jungen Menschen in Gang zu setzen und auch den jungen Menschen das Gefühl zu geben, auf meine Meinung kommt es eigentlich an. Das, was ich in den Beiträgen eben auch rausgehört habe, ist eben, dass viele junge Menschen einfach auch das Gefühl haben, außer den Eliten interessiert sich eigentlich niemand für die Entwicklung dieses Landes. Man lässt die Dinge so laufen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, diesen jungen Afrikanern, der jungen Generation, die ja noch größer wird, eben Plattformen zu schaffen, in denen sie sich ausdrücken können, in denen sie ihre Wünsche, ihre Träume, aber auch ihre Vorstellungen zu lernen, stärken können.
Frau Kaps, wenn wir uns nochmal die Studie anschauen, die Sie zur Sahelzone vorgelegt haben, da gibt es ein Kapitel, das heißt »Was tun?« Da lesen wir dann sehr viele Empfehlungen Richtung Europa, Richtung westlicher Industriestaaten. Jetzt hieß es gerade, sowas ist vielleicht nur Kosmetik. Ja, das sind vielleicht nur kleine Eingriffe, mit denen was verbessert werden kann. Wo würden Sie denn da Verantwortlichkeiten sehen? Was müssen die europäischen Staaten tun? Was müssen die afrikanischen Staaten tun?
Ja, also bei der Studie muss man jetzt gleich dazu sagen, Sie haben es am Anfang gesagt, das war eine Förderung vom Auswärtigen Amt und Sie wollten natürlich auch gerne mit einem Blick auf die Außenpolitik, was kann die Außenpolitik im Bildungsbereich denn tun, denn bisher ist das natürlich ein Bereich, der eigentlich hauptsächlich durch die EZ, also die Entwicklungszusammenarbeit, abgedeckt wird. Und wir haben dementsprechend dann versucht, mal den Blick oder den Fokus ein bisschen zu verändern, mal weg von der Entwicklungszusammenarbeit zur politischen Zusammenarbeit. Und dementsprechend würde ich jetzt auf jeden Fall zuerst mal sagen, natürlich, die Bildungssysteme und die Entwicklung in den Bildungssystemen liegt erstmal in der Verantwortung der afrikanischen Staaten. Da muss vor Ort viel passieren. Aber in den Ländern, die wir uns angeschaut haben, ist es auch ganz einfach so, dass die Länder selbst sie scheinen einfach überfordert damit zu sein. Ich weiß nicht, ob das Unwille ist oder Überforderung, aber es ist einfach so, selbst wenn auf dem Papier oder angeblich viel Geld in diese Bereiche fließt, wie zum Beispiel in Senegal, das ein Viertel seines Staatshaushalts für Bildung ausgibt, was sehr, sehr viel ist, kommen sie irgendwie nicht so richtig voran. Und da sehe ich schon eine Verantwortung der europäischen Länder, einfach zu sagen, Bildung muss auf die Agenda, und zwar in allen Bereichen, also in allen Bereichen der politischen Zusammenarbeit, muss das Thema deutlicher diskutiert werden, damit auch wirklich, damit die afrikanischen Länder selber auch sehen, dass sie hier noch einiges an Arbeit vor sich haben.
Dann vielleicht auch nochmal Beobachtungen dazu, wie diese Bildung aussehen kann. Herr Taneden, Sie hatten da ein Beispiel dazu, was in einem Schulbuch beispielsweise steht.
Naja, die Frau Tatter hat das ja eben auch nochmal gesagt über die Bildungsinhalte. Ich kenne ein Beispiel, wo Kinder lernen mussten in Kenia, wie lange ein Zug von Oxford nach Cambridge braucht. Ich meine, man kann sich natürlich fragen, das ist ein schönes Detail für ein Kreuzworträtsel, aber das hat mit der Lebenswirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Und das zeigt eigentlich, dass diese Schulen nicht nur kinderfreundlicher, sondern auch lernfreundlicher werden müssen. Das heißt, dass dort Inhalte entwickelt werden müssen, die zum einen bei den kleinen Kindern wirklich mit ihrer Welt auch zu tun haben, die ihnen auch ganz praktischen Nutzen bringen und damit auch das Gefühl geben, Lernen lohnt sich für mich. Und das Zweite ist, dass sie einen intelligenten Übergang findet, auch moderne, den Anschluss an die moderne Welt zu finden. Ein Beispiel, das ich jetzt vor wenigen Tagen bekommen habe, dass zum Beispiel in einem Flüchtlingslager an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik, selbst in dem Lager mit Computern Fernunterricht gemacht wird. Es gibt dort mittlerweile schon gute Ideen, wie man auch Didaktiken entwickelt, dass das funktioniert. Und die Kinder sind sehr, sehr neugierig. Sie sind begierig darauf, etwas zu lernen. Sie leben nach der Devise, Bildung kann nicht warten. Und weil man eben immer nur einmal Kind ist. Und diese wichtige Lebensphase und diese Neugier, die muss man eigentlich nutzen und darauf aufbauen.
Ganz anders als aber die Arbeit zum Beispiel mit einem Tablet oder einem Computer war das, was wir zu Beginn der Sendung in der Reportage gehört haben, wo die Kinder im Akkord einfach nur Zahlen wiederholen müssen, die der Lehrer vorne vorbrüllt, wenn ich das mal so nennen darf. Wie lassen sich also pädagogische Konzepte möglicherweise verankern oder importieren? Hat jemand in der Runde eine Idee?
Also wir haben vor einigen Jahren eine Kampagne gemacht und die auch von vielen Ländern übernommen worden ist, nämlich sogenannte Child-Friendly Schools zu fördern. Das heißt, durch ein Bündel von Maßnahmen, an denen sich Bildungsministerien, aber auch Schulen dann beteiligen konnten und in der Kombination aus Lehrertraining, Wasseranschlüsse an Schulen bilden, Stromanschlüsse, zu gucken, dass man gezielt die Kinder, die bisher rausgefallen hat, aufsucht und anspricht. Also, dass man den Schulunterricht so gestaltet, dass die Mädchen nach Geschlechtern getrennte Toiletten hatten, also auch Sicherheitsfragen eine Rolle spielten. Also ganz einfache, elementare Dinge, die aber insgesamt einfach sozusagen eine positive Grundstimmung für Bildung auch in den Familien gegeben hat, wo die Familien das Gefühl hatten, okay, ich verzichte jetzt auf meine Töchter, die helfen mir jetzt nicht auf dem Feld, aber das lohnt sich, weil sie da haben was davon.
Die Lehrer müssen trotzdem immer noch auf Vordermann gebracht werden. Ja. Herr Rammer, haben Sie da eine Idee?
Da ist natürlich viel probiert worden und man kann eigentlich auch nur hergehen und die Leute weiter fortbilden, bessere Ausbildungsmöglichkeiten an den Universitäten, an den Hochschulen und so weiter gewährleisten. Das ist natürlich aber auch ein langwieriger Prozess, plus dass wir natürlich mehr und mehr Kinder haben werden, die Unterricht brauchen. Ich habe da keine Lösung. Ich habe eher sowas wie einen Traum. Und der fokussiert sich ganz klar auf mobile Daten, auf Handys, auf Digitalisierung. Und ich hoffe, dass sich dadurch so eine Art auch so ein Sprung ermöglicht, dass man einfach so ein paar Entwicklungsstufen überspringt und dadurch viel schneller und stärker den Anschluss an die andere Welt schafft. Weil wir reden ja immer nur über Afrika. Also nicht so, dass Asien, Europa, Amerika jetzt warten würden. Wir machen mal 50 Jahre lang nichts, damit Afrika endlich aufholt. Wir laufen ja auch immer schneller weiter, ja. Und wie kann diese Lücke...
Also digitales Lernen, E-Learning sind riesen Themen.
Ja, genau, in der Tat. Und ich hoffe, ich bin kein Bildungsexperte, aber ich hoffe, dass da irgendein etwas schlummert, was sich zum Guten drehen lässt für die Gesellschaft dort.
Ich könnte vielleicht mal vorschlagen, als eine Lösung. Wenn ich mir mal Kamerun gucke, wir haben zurzeit sehr viele Universitätsabsolventen, die keine Arbeit haben. Das sind Menschen, die schon studiert haben. Man könnte die als Quereinsteiger didaktische Bildung, Fortbildung machen, weil die haben schon irgendetwas studiert. Ja, das heißt, die haben schon ein sehr hohes Niveau. Und man könnte die weiterbilden zu Lehrern und dann in sehr viel Gegend exportieren. Warum nicht outsourcen? Ja, das funktioniert heutzutage mit Experten. Ich meine, Deutsche arbeitet in Kamerun als Experten. Warum können nicht Kameruner, die schon gebildet sind als Lehrer, in andere afrikanische Länder arbeiten? Aber das bedeutet, die AU-Länder müssen zusammenarbeiten. Afrikanische Länder müssen zusammenarbeiten. Ressourcen zusammen managen. Ja? Das bedeutet, Networking, die müssen stärker zusammenarbeiten, weil es gibt in bestimmten Ländern andere Ressourcen, die vorhanden sind, die nicht in andere Länder sind. Aber wenn man zusammenarbeiten, kann man eben einige dieser Probleme auch lösen.
Und die Grenzen sind einfach noch sehr hoch innerhalb Afrikas. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich, ne? Dass ich ein Produkt von A nach B viel schlechter
sehr
verschicken
schwierig.
Kann als
ich
nach
weiß,
Europa
ich
oder
weiß,
so.
Ich
ne?
weiß.
Aber Frau Tata, jetzt stelle ich mir mal vor, dass ich in Kamerun studiert habe und Informatiker bin und dann soll ich anschließend nicht in Europa gutes Geld verdienen, sondern als Lehrer in Uganda arbeiten.
Ich sag mal so, wenn ich in Kamerun mein Traum war, sofort nach meinem Studium zurück nach Kamerun zu gehen. Ich hätte eh nie im Kopf gehabt, in Deutschland zu bleiben.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Und was ist in Kamerun passiert? Wir haben in dem Fall einen Präsident, die zu der Zeit zum Markt gekommen ist, Paul Biya. Der ist jetzt 83 Jahre. Der hat das Land sozusagen... Länder gehen nach vorne, die hat unser Land einfach 20 Jahre zurückgebracht. Ja? Keine Infrastruktur, so viel Korruption, die man noch nie gehört habe, alles geht Bach runter. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin nicht aus dem Ethnie von dem Präsident. Das, wenn ich sogar zurückgehe mit meiner Qualifikation, mit meiner Erfahrung, die werden mich keine Arbeit geben, die werden mich überhaupt gar nicht zulassen, wenn ich eigene Investitionen mache, weil ich muss Korruption Geld geben, bevor ich überhaupt ein Unternehmen gründe. Warum soll ich das tun? Meine Eltern haben für meine Bildung bezahlt und nicht der Präsident. Ja? Ich liebe mein Land, ja, aber wenn ich zurückgehe und die machen mich so viel, Obstacles, ja, vor dem Weg.
Hindernisse in den Weg.
Ja, genau, ja. Hindernisse vor dem Weg.
obwohl ich bringe was zurück. Ja, ich muss Arbeitsplätze schaffen. Es gibt sehr viele Kameruner, die wieder zurück vom Kamerun geflüchtet sind. Ja, die haben hier studiert, die sind hingegangen, haben Firmen aufgemacht und die sind wieder zurück nach Deutschland. Was sagt Ihnen das? Es ist einfach eine Gruppe, eine Clique an dem Markt. Durchschnittsalter 76, sage ich Ihnen. Ja, das sind die Leute, die wollen
gar
nichts.
Ganz frische Gedanken haben die, ja.
Und das ist nicht das Problem, auch in vielen afrikanischen Ländern. Weil die Afrikaner wollen zurück nach Hause. Wir wollen investieren bei uns zu Hause. Aber man hat einfach keine Chance, wenn man nicht zu dieser Ethnie gehört oder zu dieser Clique gehört. Ja, deswegen. Sonst wäre ich jetzt in Kamerun gewesen.
Und kann das, was wir jetzt gerade noch so zum Ende der Sendung vielleicht schon mal als Lösung skizziert haben, Digitalisierung irgendwie weiterhelfen, Frau Tata?
Ja, klar. Ich sag mal, Technologie, Digitalisierung, Online-Lernplattform, das sind Sachen, die jetzt eigentlich auch sehr viel jetzt in einige Orten eingesetzt werden. Und wenn man das vernünftig einsetzt und auch die Ressourcen da sind, Computer, WLAN, dann kann man auch sehr viel Online-Bildung auch unterstützen. Mhm.
Sagt Veje Tata, Chefredakteurin von Africa Positive, einer unserer Gäste heute in Campus und Karriere. Dazu waren hier im Studio Rudi Taneden von UNICEF, Oliver Ramme, Journalist, und Alisa Kaps vom Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Ihnen allen vielen Dank fürs Gespräch. Um Musik so zu machen, wie er sie macht, musste sich die Schweiz erst vom DJ Bobo-Umhang trennen. Steile These, die Crimer aufstellt, ist die neue Pop-Sensation eben aus der Schweiz, und den lernen Sie gleich im Corso Musikmagazin kennen. Bernd Lechler dann am Mikrofon. Das war Campus und Karriere an diesem Samstag mit Markus Dichmann. Schönes Wochenende noch.